Diese Folge Insert Moin wird präsentiert von unserem neuen Sponsor SAE. Wir reden ja des Öfteren über Berufe in der Spielebranche. Wollt auch ihr einen Job in der Spielebranche, dann ist die SAE vielleicht genau das Richtige für euch. Wenn ihr am Überlegen seid, was ihr mit eurer Berufsausbildung machen sollt, dann schaut mal vorbei bei der sae.edu/insertmoin. Dort haben wir eine kleine Landingpage für euch zusammengestellt, wo ihr sehen könnt, was ihr auf der SAE studieren könnt. Da gibt es zum Beispiel Studiengänge, um Game Design und 3D-Animation zu lernen oder auch Spieleprogrammierung von der Entwicklung von Spiele-Engines bis hin zu Prototyping, 3D-Charakteranimation und so weiter. Sehr praxisnahe Ausbildungen, trotzdem offiziell staatlich anerkannt mit sehr vielen Referenten aus der Branche. Alle Infos über die Lehrinhalte, über die Berufsbilder und vieles mehr findet ihr auf sae.edu/insertmoin. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den wohl täglichsten Podcast Deutschlands und im deutschsprachigen Raum natürlich. Ich bin immer noch der Manuel und wir haben heute ein Brunch-Thema, zu dem ich schon länger Vorbereitungsphasen Einladungen ausgeschrieben habe. Guten Morgen, Paul.
Guten Morgen.
Der Podcast vom Thema her geht zurück 2 Jahre Gamescom. Da haben wir uns, glaube ich, kurz kennengelernt auf einem Vortrag auf der GDC. Und da habe ich dir ein Kärtchen in die Hand gedrückt und habe gesagt, hey, wir sollten unbedingt mal podcasten. Jetzt haben wir es beide so ein bisschen, ich habe ganz lange dich nicht eingeladen, dann war wieder Gamescom-Vorbereitung. Du bist von der USK und wir schaffen es endlich mal heute so ein bisschen über die Mythen, die die USK umweht, zu sprechen. Und ich bin guter Dinge, dass du dabei helfen kannst, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Guten Morgen.
Guten Morgen, ja. Danke dir für die Einladung. Schön, dass das geklappt hat. Mal gucken wir mal, wie viele Mythen wir zerstören können.
Stell dich doch vielleicht am besten so kurz vor, was du genau machst bei der USK und wie du dazu gekommen bist.
Ja, gern. Also ich bin zuständig für USK Online. Meine genaue Jobbeschreibung bei der USK ist Referent für Jugendmedienschutz Online. Und ich bin da hingekommen eigentlich mit dem, was man hier die klassische USK-Karriere nennt. Also ich habe angefangen, als ich neben dem Studium einen Nebenjob gesucht habe, habe ja angefangen als ehrenamtlicher Sichter, die quasi die Computerspiele zocken und vorbereiten und dann in den Gremien präsentieren. Mhm. Das habe ich ein Jahr gemacht und habe da irgendwie ungefähr 120 Spiele präsentiert. Und bin dann eingestellt worden im Testbereich und der quasi diese ganze Prüfung organisiert, die technische Sachen sicherstellt, die Ehrenamtler koordiniert, das Ganze macht. Und dann gibt es noch einen Haufen von kleinen Verfahren, die ich dann auch gemacht habe. Und bin dann über die Stufe, dann habe ich schnell mein Studium abgeschlossen und bin dann 2013 in den USK Online Bereich gewechselt. Also habe jetzt schon ein paar Stufen gemacht und bin insgesamt, ich glaube, das ist jetzt mein 5. Jahr bei der USK. Mhm.
Dann lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Fangen wir ganz unten an, wie du auch. Die USK, also wer es jetzt gar nicht kennt, man kennt auf jeden Fall das Logo, wenn man schon mal irgendein Videospiel gekauft hat. Da soll es ja ein paar geben. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle ist die Abkürzung und viele Spieler regen sich immer darüber auf, dass da unten links dieses Cover zugeklebt ist. Das sind diese weiß-gelb, in unserem Fall wahrscheinlich meistens rot und blauen Schilder, wo die Alterseinstufung draufsteht. Vielleicht fasst du noch mal so ganz kurz zusammen, was ist denn die USK so als Institution?
Ja, also die USK ist eine Selbstkontrolle, die von der Wirtschaft gegründet wird und quasi auf Antrag hin eine jugendschutzrechtliche Einstufung von Computerspielen macht. Das heißt, das funktioniert im Prinzip so, dass ein Anbieter ein Spiel einreicht, das bei dem Sichter anläuft, geprüft wird in einem Gremium mit unterschiedlichen Mitgliedern, da können wir nachher im Detail drüber sprechen, und am Ende dieses ganzen Prüfvorgangs mit einem staatlichen Vertreter zusammen, und das ist auch das Entscheidende, dass ein staatlicher Vertreter beteiligt wird, ein USK-Kennzeichen am Ende dann steht, was der Anbieter dann nutzen kann, um sein Spiel rechtssicher in Deutschland verkaufen zu können.
Jetzt ist aber jetzt, das ganze Ding ist ja freiwillig. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, die die Einrichtung ist jetzt ja keine staatliche Einrichtung, ja? Es ist nur ein staatlicher Prüfer am Ende da.
Genau, das ist ganz wichtig, dass quasi Selbstkontrolle, wir sind erstmal, mag den Gamern vielleicht ein bisschen schräg im Ohr klingen, aber eine gemeinnützige GmbH, und bei der die wirtschaftliche Verantwortung tatsächlich bei den Wirtschaftsverbänden und bei den beiden Branchenverbänden in der Games-Industrie liegt. Und wir haben quasi zwei ständige Vertreter der obersten Landesjugendbehörden an Bord. Mhm. Das heißt, man muss einen Schritt zurückgehen und kann sagen, rechtlich ist es so, Jugendschutz ist in Deutschland eigentlich Ländersache, gar nicht Bundesrecht. Das heißt, eigentlich könnte in jedem Bundesland eine andere Freigabe herrschen. Da das aber ziemlich chaotisch wäre, auch für Filme, hat man sich irgendwann darauf geeinigt, dass man sagt, okay, das wird federführend vom Land Nordrhein-Westfalen gemacht, und wir haben zwei vom Ministerium in Nordrhein-Westfalen hier in der USK, die als permanente Vertreter der obersten Landesjugendbehörden quasi dann letztendlich diesen juristischen Akt vollziehen. Also das nennt sich dann ganze hoheitlicher Verwaltungsakt, und das ist auch tatsächlich der Grund, warum die Unternehmen das machen, weil sie nämlich dann rechtssicher in Deutschland die 16er, 18er, 0er Titel verkaufen können, ohne dass sie Angst vor der BPJM haben müssen zum Beispiel. Eine Pflicht, ein USK-Kennzeichen zu beantragen, gibt es aber nicht.
Genau, also die Unternehmen machen das quasi selber, und der USK, wenn ich das richtig verstanden habe, oder die USK, wird finanziert von den Branchenverbänden, also vom Bio wahrscheinlich und solche Geschichten, oder? Das heißt, ja. Die Firmen zahlen das sozusagen selber, dass ihr als Einrichtung die Spiele, die die Firmen produzieren, testet.
Genau, also das wäre schön, wenn die jetzt, wenn die uns so solide finanzieren würden. Tatsächlich finanziert sich die USK ausschließlich durch Prüfungsgebühren. Also das Wirtschaftsunternehmen, was eine Prüfung einreicht, das muss halt die Kosten tragen. Wir sind aber kein gewinnorientiertes Unternehmen.
Nee, das heißt, sagt ja schon die gemeinnützige
GmbH.
Ihr dürft ja gar keinen Gewinn machen. Ja?
Genau, wir dürfen keinen Gewinn machen.
Aber es sind keine Steuergelder, das war mein Punkt.
Es gibt keine Steuergelder, die hier verschwendet werden. Das ist richtig. Also wenn man es ganz weit ausholen kann, dann kann man natürlich sagen, die USK, die technische Organisation, die Prüfung und sonst irgendwas, das ist alles Prüfgebühren. Die beiden staatlichen Vertreter, die wir hier haben, die werden natürlich als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes quasi aus Staatsgeldern bezahlt, aber es sind ganz normale Ministerienmitarbeiter. Mhm. Also da ist schon ein bisschen weit hergeholt, wenn man aus diesem Punkt jetzt die USK kritisieren möchte.
Gut, jetzt ist aber ja trotzdem so ein bisschen eine Notwendigkeit, wie du schon angedeutet hast, wenn man ein Spiel in Deutschland verkaufen möchte, rechtssicher, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das heißt, bitte?
Ja.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also du dürftest ohne Probleme ein Spiel produzieren und verkaufen in Deutschland. Wenn aber da Inhalte drin sind, die jugendgefährdend sein könnten, dann könntest du ein Problem kriegen. Und deswegen machen die Unternehmen das freiwillig. Was passiert denn, wenn ein Hersteller sagt, ich möchte diese Prüfung nicht machen, ich stelle mein Spiel einfach so in den Laden? Was ist da die Praxis? Was passiert da?
Also grundsätzlich ist es, dass er sich halt ans Jugendschutzgesetz halten muss. Und in diesem Jugendschutzgesetz steht drin, du kannst entweder von der staatlichen Stelle, also durch die staatlichen Vertreter bei der USK oder bei der FSK oder bei einer anderen Selbstkontrolle dir einen Rating holen. Mhm. Oder wenn du das nicht machst, dann weiß ja keiner, was für eine Jugendschutzrelevanz dein Spiel hat. Und dann darfst du es nur an Erwachsene abgeben. Mhm. Das heißt, es ist immer das klassische Beispiel. Theoretisch müsste für die Mario Kart PEGI-Version, die kein USK-Kennzeichen hat, dürfte die auch nur an Menschen über 18 Jahren abgegeben werden.
Also PEGI ist die englische Version, gell?
Genau. Also eine sagen wir eine internationale Version, die dürfte quasi nur an Erwachsene abgeben, auf der rechtlichen Basis. Jetzt hast du aber gefragt, was eigentlich die praktische Konsequenz ist. Mhm. Und da muss man sagen, dass so die großen Ketten, wenn man so Mediamarkt oder Saturn nimmt, soweit ich das weiß, haben die gar keine ungekennzeichneten Spiele im Portfolio, weil die sich als Händler natürlich auch sagen, naja, wenn ich jetzt irgendwie die internationale Version von dem und dem Shooter habe und die wird mir jetzt wegindiziert von der Bundesprüfstelle, dann habe ich plötzlich ein Lager mit 30.000 Exemplaren, kann damit nichts mehr anfangen. Also die gehen einfach das wirtschaftliche Risiko nicht ein. Mhm. Das heißt, das ist aber quasi die Entscheidung von solchen Unternehmen und nicht quasi die Vorgabe des Jugendschutzes.
Genau, aber das ist ja immer der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Ja, ja, genau.
In der Theorie ist es eine freiwillige Geschichte, in der Praxis wirst du halt damit nicht in den Läden auftauchen, wenn du dieses Siegel nicht irgendwie drauf bekommst, diesen Stempel. Gut,
was, jetzt, ja. Lass mich kurz einhaken. Was anderes ist es natürlich, wenn wir im Online-Bereich sind. Mhm. Weil dieses ganze Jugendschutz bei Computerspielen kommt natürlich, also die USK wurde 94 gegründet, kommt natürlich aus einer Zeit, wo es eigentlich nur Retailboxen gab. Ja. Mittlerweile merken wir, es kommt ungefähr jedes Jahr 10% weniger Retail-Veröffentlichungen auf den deutschen Markt und natürlich im gleichen Maße mehr Online-Veröffentlichungen. Und dieses ganze Jugendschutzsystem von, wir haben ein Kennzeichen, und dieses Kennzeichen stellt sicher, dass der 16-Jährige bei Mediamarkt kein 18er-Spiel kaufen kann. Das funktioniert natürlich online nicht mehr, weil du hast keine Kassiererin mehr, die guckt, ist dieser 16-Jährige, sieht er aus wie 16 oder ist er 18 oder kann ich sein Perso haben, sondern online hast du Steam oder du hast irgendein Mobile oder den Google Play Store. Da steht dann zwar das Kennzeichen, aber manchmal steht es auch nicht da. Mhm. Aber das hat natürlich noch überhaupt gar keine praktische Relevanz, weil als 16-Jähriger klicke ich auf Kaufen und fertig.
Ja, aber da würde ich gleich nochmal überwechseln zum Online-Bereich, weil da stellen sich ja noch viele Fragen, auch was internationale Shops und so dann angeht. Lass uns nochmal kurz bei dem Prüfungsprozess bleiben. Du hast ja selber gesagt, du warst auch ehrenamtlicher
Sichter,
das war das Wort, ja. Genau. Erklär doch nochmal so diesen Prozess. Also ich bin jetzt ein Unternehmen und ich habe jetzt ein neues Spiel und zahle jetzt die Prüfungsgebühr und schicke euch dieses Spiel zu und möchte gerne, dass ihr das einsortiert in die Altersgruppierung. Mache ich als Unternehmen schon quasi einen Vorschlag und sag, schaut mal bitte, ob das ein 18er oder ein 16er ist, oder kommt es komplett ohne Kommentar und ihr seid da völlig frei?
Nee, der gibt schon einen Wunsch ab. Und der wird tatsächlich auch bei der ganzen Jugendschutzdiskussion beachtet. Also das Prozedere ist so, ich bin jetzt das Unternehmen und ich schicke jetzt quasi einfach den gebrannte Disk oder den USB-Stick an die USK. Was wir als erstes machen, ist, dass diese Datei im Testbereich ankommt und der erstmal zusieht, dass das läuft. Mhm. Weil wir haben natürlich die Spiele, gleichzeitig der große Segen und der große Fluch der USK, manchmal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vor allen anderen. Mhm. Die sind aber in der Regel halt dann, manchmal sehen sie auch so aus, als bräuchten sie noch ein Jahr Entwicklungszeit. Und entscheidend ist natürlich für die jugendschutzrechtliche Begutachtung, dass auf der grafischen Ebene, auf der Soundebene, dass alles, was irgendwie als jugendschutzrelevante Aspekte sind, dass die in dem Bild mit drin sind. Das heißt, wir prüfen technisch und gucken, wie weit ist der, kann der überhaupt geprüft werden? Das ist der allererste Schritt. Und das muss man schon sagen, dass ungefähr so jedes achte Spiel einfach wieder rausfällt und wir sagen, das können wir nicht prüfen, weil es einfach nicht weit ist.
Weil man es nicht so richtig spielen kann.
Ja, weil es abstürzt oder sonst irgendwas. Also da werden wir manchmal auch wirklich als Beta-Tester missbraucht. Ich meine, klar, bei so großen Projekten wie irgendwie AAA-Titel, da zählt natürlich für die auch jede Woche. Mhm. Aber es ist schon, also wir haben schon absurde Fehler in irgendwelchen Spielern gehabt.
Ja, aber klar, aber das ist natürlich auch die gleichzeitig, wenn heutzutage immer mit Day-One-Patches und so bis zur letzten Minute vor Release quasi noch dran gearbeitet wird, die Prüfung, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber es gibt ja so ein Gerücht, dass ihr die Spiele komplett durchspielen müsst. Das kannst du vielleicht auch gleich mal bestätigen oder entkräften. Ja. Das heißt, es muss ja wirklich deutlich früher bei euch sein, damit dieser ganze Prozess ja auch durchläuft mit Jury-Sitzung und Pipapo.
Ja.
Stimmt das denn genau mit dem Durchspielen? Oder? Das geht ja dann
also technisch immer gar nicht, gell? Wir kommen dahin. Also sagen wir, das Spiel muss schon zu 95% fertig sein, weil du hast es genau richtig gesagt. Also wir haben es jetzt angenommen, es ist durch die technische Sichtung durch. Dann ist der nächste Schritt, dass der Testbereich das Spiel einem der ehrenamtlichen Sichter gibt. Mhm. So, das sind alles Gamer, die sich auskennen, die alle Konsolen beherrschen können, die alle Genres spielen können. Also wir haben jetzt keine Fachidioten, sondern wirklich, das sind die klassischen, die können Tetris spielen, die können Shooter an der Konsole spielen, die können aber auch auf dem PC irgendwie ein MMORPG zocken. Und die kriegen das Spiel und müssen das tatsächlich durchspielen. Durchspielen heißt, von Anfang bis Ende bei dem Adventure durchspielen. Durchspielen heißt aber auch, was ist, wenn ich einen Mass Effect habe oder was ist, wenn ich einen Witcher habe, wo ich halt unterschiedliche Pfade gehen kann. Mhm. Dann ist es natürlich auch wichtig für den Jugendschutz, eigentlich immer den bösesten Pfad zu spielen und in die anderen zumindest reinzugucken. Ja. Ich meine, natürlich ist es für eine Computerspielindustrie eigentlich ein leichtes, irgendwo in einem Open-World-Spiel ja. was ganz Schlimmes zu verstecken.
Ja. Und darauf hoffen, dass das die Sichtung oder die Prüfer nicht sehen, ja klar. Hm.
Bringt ihnen aber nichts, weil wenn wir es nicht gesehen haben und es taucht dann einen Monat später im Laden auf, dann schlimmstenfalls wird es dann alles zurückgewickelt. Also für das Unternehmen hat gar kein Interesse daran, uns hinters Licht zu führen. Und ganz oft, gerade wenn wir jetzt sprechen von riesigen japanischen Rollenspielen, wo man erstmal 40 Stunden grinden muss, dann lassen wir uns natürlich auch helfen. Also wir geben uns ein Overview von dem Entwickler, wir lassen uns verschiedene Charaktere zuschicken, dass natürlich der Sichter da irgendwie ein bisschen schneller durchkommt.
Aber grundsätzlich, Safe Games oder Cheats oder solche Geschichten.
Alles, naja. Also ist alles schon vorgekommen. Aber grundsätzlich ist der Sichter tatsächlich in der Verantwortung zu sagen, ich muss in diesem Spiel alles sehen, was jugendschutzrelevant ist. Ja. Und wenn das ein GTA ist, dann dauert das halt 50 Stunden. Ja. Und wenn es die neue Poker-Variante ist, dann dauert das halt 3 Stunden. Also das dauert so lange, wie es dauert, und der Testbereich ist in der Verantwortung, jedem Sichter mal ein cooles Spiel zu geben, was man irgendwie schnell durchspielen kann, und mal die gefürchteten japanischen Rollenspiele.
ja, klar, aber da ist ja auch dann keine Eile. Also ich meine, ein großes Spiel braucht dann halt viel Zeit. Das ist dann halt einfach so, genau.
Ja, ja. Also wir nehmen halt auch nur diese ehrenamtlichen Sichter, die neben dem Studium eignet sich das sehr gut. Also ich habe dann auch mal 3 Tage in der USK nichts anderes gemacht als spielen. Es führt halt nicht unbedingt dazu, dass man schneller zu Ende studiert, aber ich meine, man kann sich doch ernsthaft als Gamer keinen besseren Nebenjob vorstellen.
Ja, aber was heißt denn ehrenamtlich? Also
ehrenamtlich heißt, dass du nicht als Vollzeitbeschäftigung Spieletester hier bist, sondern dass du eine Aufwandspauschale bekommst, die für jedes Spiel gleich ist. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du mal ein kurzes und mal ein langes Spiel bekommst und dass tatsächlich für die Präsentationszeit man dann ein Stundenkontingent kriegt, sodass man letztendlich, weil es halt eine ehrenamtliche Arbeit ist, nicht im Mindestlohn landet, aber ist es jetzt auch nicht so, als würde man da irgendwie 3,50 Euro die Stunde rauskommen. Also ich habe jetzt mal damals meinen Schnitt nicht ausgerechnet, aber das geht schon, um sein Studium zu finanzieren, wenn man noch ein bisschen BAföG zukriegt. Mhm. Also so habe ich es jedenfalls gemacht.
Ja, ehrenamtlich hatte mich gerade nur irritiert, weil ich dachte, die machen das komplett freiwillig. Also unentgeltlich so.
Nee. Es gibt schon, also wir reden mehr über eine Aufwandsentschädigung, aber die gibt's schon, ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir die verliebten Gamer hier ausnutzen.
Genau, und Thema Bestechlichkeit und so kann man, glaube ich, direkt ausschließen, weil du ja gesagt hast, selbst wenn dann irgendwie jetzt einer, also ich möchte nichts unterstellen, selbst wenn man jetzt einen Sichter dazu kriegen sollte, die Sachen zu übersehen, die da drin sind, bringt es ja nichts, weil du gerade angedeutet hast, wenn das dann später irgendwie in der Presse oder so auftaucht, dass da doch irgendwie, was weiß ich, eine Tötungsszene in dem Pokerspiel drin war.
Ja.
Bringt nichts, weil dieser Stempel kann jederzeit dann auch wieder zurückgenommen werden, und im schlimmsten Fall muss der Hersteller die ganze Produktion irgendwie neu aufrollen und neu drucken lassen. Also von daher ist da gar keine Motivation, irgendwie jemanden zu bestechen, oder? Das bringt gar nichts.
Also für den Sichter wäre es auch erstmal wahrscheinlich der letzte Job, den er in der Games-Branche
machen würde. Mal davon abgesehen, ja,
genau. Weil wir natürlich gut vernetzt sind. Aber das ist das absolut Entscheidende bei den Sichtern, dass die gut arbeiten, dass die absolut verschwiegen sind, weil im Zweifelsfall kriegen sie Diablo 3 ein Jahr vor allen anderen zu spielen, dass sie dann nicht zu ihren Kumpels gehen und sagen, ey, guck mal, was ich bei der USK gezockt habe. Und dass dann natürlich der Entwickler uns da auch nichts vorenthält. Das sind so die wichtigsten Punkte. Aber lass uns ruhig zurückgehen zu dem Pfad. Also wir haben jetzt quasi das Spiel, und wichtig bei der Sichtung des Titels ist auch nicht nur, dass du den Endboss gesehen hast, sondern dass du halt alles gespielt hast. Deswegen macht es auch keinen Sinn, nur die Level 60 Charaktere in irgendwelchen japanischen Rollenspielen zu machen, sondern dass du auch ein Gefühl dafür hast, was ist denn das für ein Spiel als Gamer? Grind ich da? Habe ich viel Quests? Habe ich viel sonst? Und dann wird tatsächlich eingedämpft. Und dann wird gesagt, okay, ich habe dieses Pokerspiel, das muss ich im Gremium präsentieren, dafür brauche ich eine halbe Stunde. Oder ich habe GTA, dafür brauche ich wahrscheinlich 3 Stunden, weil bei GTA muss ich halt jugendschutzrelevant, ich muss die ganzen Kampfsequenzen zeigen, ich muss auf jeden Fall die Folterszene zeigen, wenn man jetzt über den letzten GTA-Teil sprich. Und ich muss aber auch zeigen, die Autorennen, die Fahrradrennen und alles, was da an lustigen Sachen noch drin ist, damit das Gremium, der nächste Schritt, das Gremium das Gefühl kriegt, sie bekommen quasi das ganze Spiel.
Also ein Vertical Slice sozusagen.
Genau,
so einen
genau.
Kompletten
genau.
Überblick von den Blödeleien bis zu den brutalen Szenen, bis zu den dramatischen Szenen, bis zu den Liebesszenen, das alles quasi in einem Overview zu sehen ist.
Genau, weil es ja nicht so ist im Jugendschutz, dass man jetzt sagt, okay, es ist jetzt, ich sehe Blut, also es ist die 16 und ich sehe jemanden erschossen, also sind wir auf der 18 und da bleibt's, sondern es ist immer quasi ein Austarieren von verschiedenen Punkten. Und dieses Gremium, es besteht aus dem ständigen Vertreter, den hatten wir ja schon, quasi die staatliche Seite, und 4 Jugendschutzsachverständigen. Das ist ein Pool, auch Ehrenamtler, von Leuten, die sich tatsächlich mit Kindern auskennen. Also Leute von der Universität, die im pädagogischen Bereich arbeiten, Lehrer, wir haben ein paar Psychologen, wir haben Streetworker, wir haben Leute, die sowas machen wie Institut für Computerspiele, also quasi aus der Wissenschaft. Und die arbeiten auch ehrenamtlich, kommen aus allen Bundesländern, damit es tatsächlich auch dann für alle Bundesländer gültig ist. Und das funktioniert dann so, dass der Sichter sagt, ich stelle euch heute dieses Spiel vor, ich zeige euch jetzt die erste Quest, dann zeige ich euch in der Mitte was, dann mache ich mal irgendwie 5 Minuten Grinding, dann zeige ich euch die Quest, wo ich die 3 Wildschweine jage und zum Schluss ist der Endboss und so geht's aus.
Ihr habt also die Let's Plays erfunden.
Ja, aber wir haben tatsächlich relativ schnell gemerkt, also schon 1994 vor meiner Zeit, dass das Gremium immer wieder Nachfragen hat. Das heißt, es wird live vorgespielt. Es wird live vorgespielt und bei Multiplayer-Spielen animieren wir auch das Gremium, dass es selber spielt, damit es natürlich ein Gefühl dafür bekommt, wie wirkt denn diese Szene, wie wirkt denn das Geballer, wenn ich selber als Gamer da dran sitze. Sehe ich dann noch jeden einzelnen Blutfleck oder bin ich eigentlich so in der Zone, dass ich eigentlich nur versuche, wie beim E-Sport irgendwie möglichst geschickt zu sein und ob der jetzt besonders spektakulär den Kopfschuss kriegt oder nicht, ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass ich einen Kopfschutz mache, damit
schneller geht. Ja, genau.
Genau, weil es schneller geht, so, und weil es natürlich ein Geschicklichkeitselement ist. Also diese ganzen Faktoren spielen dann ein.
Ja, ganz kurz, wie macht denn der Sichter das dann als Präsentation? Weil ich meine, so ein GTA, du kommst ja auch nicht immer ganz schnell irgendwie in einem Open-World-Spiel überall hin, wenn es kein Schnellreisesystem gibt, oder in einem japanischen Rollenspiel kannst du dann ja auch nicht einfach sagen, hier, ich spring mal zum Endboss, oder? Also ist es dann, sind es dann auch mit Videosequenzen gearbeitet, die er während der Sichtung quasi aufgenommen hat? Wie muss man sich das vorstellen? Weil in so einer Stunde oder was, so wie so eine Vorführung dann dauert, kann ich ja nicht alles live erspielen, oder?
Ja, also bei GTA würden wir ja dann einfach auch notfalls so lang, wie es dauert, Dauerzeit. Videosequenzen sind so ein bisschen der letzte Strohhalm, den man nehmen kann, wenn man es gar nicht anders hinkriegt. Aber bei JRPGs zum Beispiel, also da kannst du mit unterschiedlichen Charakteren meistens ja auch unterschiedliche Speicherstände,
so.
Mit Safe-Games bei GTA, da, also ich weiß nicht, wie wir es beim letzten gemacht haben im Detail, aber es gibt natürlich alle Optionen von über ein Dev-Menü zu verschiedenen Sachen zu springen. Das machen wir auch nicht so gern, weil natürlich auch so ein bisschen dann der Flair des Spiels verloren geht, wenn man dann plötzlich alle Waffen hat und sonst irgendwas. Aber auch einfach unterschiedliche Builds parallel laufen zu haben. Also dann haben wir dann im Zweifelsfall halt einfach 3 Xboxen da stehen und dann wird halt umgestöpselt.
Okay,
so, das machen wir alles.
Und das gehört auch zu den Aufgaben des Sichters dann auch, das abzuwägen und einschätzen zu können, wie man das am besten zeigt.
Ja, eng natürlich auch mit dem Testbereich abgesprochen. Also wir gucken, wie wir das machen. Aber letztendlich ist natürlich der Sichter, die Funktion des Sichters ist, er ist derjenige, der das Spiel besser kennt als jeder andere. Also der Experte, der alle Fragen zum Spiel beantworten kann. Und derjenige, der immer sagen kann, wie fühlt es sich für einen Gamer an? Wie fühlt sich diese Szene an? Also dass das Gremium den Sichter fragen kann, was würdest du denn sagen als Gamer? Sind wir da mit unserer Jugendschutzeinstufung, ist es deckungsgleich? Aber der Sichter selber, der ja keine pädagogische und auch keine jugendschutzrechtliche Expertise hat, der gibt keine Empfehlung ab. Der sagt jetzt nicht, ich schieße ihm den Kopf, aber das ist nicht so schlimm, sondern er sagt nur, ich zeige euch jetzt die und die Szene.
Ist neutral.
Ja, genau. Genau, er ist absolut neutral, er beantwortet nur Fragen. Und das Gremium, also auch nicht die staatliche Vertreter, sondern das Gremium von den Lehrern und Psychologen und Streetworkern und die Leute, die sich mit Kids beschäftigen, die gehen in die Diskussion und sagen, also unserer Meinung nach ist das Spiel 12 und dafür spricht das und das. Und okay, aber wir haben ein Fantasy-Setting. Also das könnte man auch, okay, aber diese eine Szene mit dem Ork. Und dann sagen sie vielleicht zum Sichter, kannst du uns die Szene nochmal zeigen mit dem Ork? Fliegt der jetzt wirklich der Arm durch die Gegend? Oder ist es einfach, löst sich die Leiche nach 2 Sekunden auf? Mhm. Oder kannst du vielleicht da aus Gegnern irgendwie einen Haufen bauen und kommst dadurch durch eine Abkürzung ins Level oder so? Also das ist dann relativ flexibel. Und am Ende stimmen die ab. Die 4 Stimmen stimmen ab und sagen meinetwegen 3-1 für eine Freigabe ab 12 Jahren. Und dann kommt der staatliche Vertreter, der diese ganze Diskussion geleitet hat und kann sagen, er nimmt die Empfehlung des Gremiums an, mhm, oder er geht als staatlicher Vertreter in Berufung. Mhm. Weil er sagt, er ist eine andere Meinung und dieses Recht hat er. Und dann würde es ein neues Gremium geben, der gleiche Sichter würde das Spiel nochmal präsentieren, aber von einem Gremium mit einer anderen Zusammensetzung, mhm, mit anderen Jugendschutzexperten, die würden eine erneute Diskussion machen und da dürfte dann der ständige Vertreter auch nicht mehr teilnehmen. Also er müsste sich dann sozusagen deren Votum beugen.
Okay, aber er kann quasi die erste Runde kann er sagen, nö, ich glaube nicht, lass nochmal zweit prüfen, aber wenn beide Gremien die gleiche Meinung haben, dann hat das zu akzeptieren.
Genau. Okay. Also das ist so ein bisschen das, der einer von den beiden ständigen Vertretern, muss man sich ja vorstellen, die sind, mhm, immer hier in der OSK. Das heißt, denkt euch irgendein Computerspiel aus, in der Geschichte der letzten 10, 15 Jahre, einer von den beiden hat das gesehen.
Geil.
So. Und die haben natürlich einfach den besten Einblick, was eine Spruchpraxis ist, mhm, was normalerweise bei der 16, wie unsere Kriterien zusammenhängen.
Und die haben auch die ganze Entwicklung natürlich mitgekriegt,
genau,
gell, wie sich
und
die
Spiele entwickeln. Ja. Genau. Und es kommt schon mal vor, dass ein Gremium zusammengesetzt ist. Ich meine, das sind halt unterschiedliche Leute, die haben unterschiedliche, ja, Meinungen, unterschiedlichen Zugang zu Computerspielen, also kommen sie mal höher und mal niedriger. Und da ist es wichtig, dass natürlich dass da einer drin sitzt, der sagen kann, er levelt das so ein bisschen aus. Das Schöne ist aber, dass wir dieses Recht quasi nicht nur dem Staat zugestehen, sondern dass das Unternehmen auch die Möglichkeit hat zu sagen, das kriegt ja quasi dann, angenommen, wir gehen zurück, das Gremium hat die 12 empfohlen, der ständige Vertreter hat die 12 angenommen, dann bekommt das Unternehmen den Bescheid, also das Gremium hat mit 12 entschieden und ein Gutachten, das einer der Gremiumsmitarbeiter geschrieben hat, warum wir jugendschutzrechtlich der Meinung sind, dass das bei der 12 ganz gut aufgehoben ist. Mhm. Und dann hat das Unternehmen die Möglichkeit, in Widerspruch zu gehen und zu sagen, nee, wir möchten auch nochmal ein zweites Gremium haben und wir schicken jetzt jemanden vorbei oder wir setzen einen Schriftsatz auf und argumentieren, warum wir der Meinung sind, dass das ein höheres oder niedrigeres Rating hat.
Das sind dann immer diese Sachen, gerade wahrscheinlich so im 16er, 18er und ohne Freigabebereich, dass dann das Unternehmen sagt, ja, aber hört mal zu, hier, das sind doch nur Zombies oder so, oder?
Ja, genau, also. Genau, als Gamer würde ich auch denken, dass tatsächlich da viele 16er und 18er Geschichten sind. Meine Erfahrung bei der USK ist es eher, dass tatsächlich die 6er und 12er Region heiß umkämpft sind.
Weil man die Kinder dann nicht mehr abholt.
Genau, weil es für die Unternehmen ganz wichtig ist, entweder die 0 zu haben, um als Familienprodukt zu haben, mhm, oder die 6, um dann auch noch die Marketingkampagne fahren zu können. Für die ist es natürlich wichtig, im Kika werben zu können und, mhm, solche Geschichten.
Und im Mickey Mouse Heft und Co.
Und im Mickey Mouse Heft. Und da kommt man natürlich mit einer 12. Das sieht einfach nicht mehr so nach Kinderprodukt aus. Also, mhm, das ist dann auch eher eine Frage von deren Marketing. Aber ich meine, sie haben natürlich das Recht und können es ausschöpfen. Und sie haben ja auch am Anfang, also das Unternehmen hat ja auch am Anfang gesagt, sie haben quasi einen Wunsch geäußert und die Jugendschutzdiskussion im Gremium und in dem Gutachten dann hinterher, die basiert immer von dem Punkt, was hat das Unternehmen gesagt? Also das hat gesagt, eine 16, können wir dieser Beantragung Folge leisten oder sehen wir das anders? Das, mhm, heißt, das Gutachten wird sich immer darauf beziehen, was der Anbieter gesagt hat.
Ja, und es geht ja nicht nur um Gewalt und Sexualität und so bei den hohen Nummern, sondern es geht ja auch bei den, gerade bei 0, 6 und 12, auch darum, ist es aus pädagogischer Sicht vertretbar, dass ein Dreijähriger dieses Spiel spielt. Also da geht's ja dann auch um so Sachen wie, ist das Spiel zu stressig, ist es vielleicht zu kompliziert oder, also das sind ja auch solche Sachen, die bedenkt man ja immer gar nicht, gell?
Also pädagogisch ist eigentlich gut, dass du es gerade falsch gesagt hast, weil ich glaube, ich habe es nämlich vorhin auch schon mal einfach so lapidar gesagt. Pädagogisch sind die Einstufungen nicht, weil das wäre natürlich auch schwierig zu sagen, was ist denn wertvoll? Da müssen wir ja dann plötzlich auch ein Werturteil abgeben. Und du glaubst gar nicht, wie viel schlechte Spiele es gibt. Als Gamer zockt man natürlich, man zockt die AAA-Titel so und dann kennt man über die Let's Player vielleicht noch die besonders schlechten Spieler. Aber so diese ganze Welt zwischen den Spielen, wo man einfach auch als Sichter alles spielen muss, was hier ankommt, da merkst du, jedes sechste oder siebte Spiel ist gut und der Rest ist wirklich, wirklich schlimme, schlimme Sachen, die auch gar keinen Spaß machen. Mhm. Wenn man die jetzt pädagogisch macht, dann soll man sagen, ja gut, aber es sind einfach schlechte Spiele, die kannst du Kindern nicht geben. Das macht überhaupt keinen Spaß, das bringt die Kinder nicht wert. Also es ist nie eine pädagogische Einstufung, sondern es ist immer eine, die jugendschutzrechtlich ist. Das heißt, es geht immer darum, was könnte die gesunde Entwicklung eines Kindes oder eines Jugendlichen beeinträchtigen. Mhm. Das heißt, ob ein Spiel gut ist oder nicht, ist die eine Sache. Ob es
pädagogisch wertvoll, das
genau,
checkt ihr.
Pädagogisch nicht, ja, wertvoll, das machen wir nicht. Aber quasi bei Gewalt, bei Stress, wie du richtig gesagt hast, bei sowas wie Handlungsdruck, bei Horrorelementen, bei sonstigen Sachen, da muss man natürlich gucken, okay, wo hat man wirklich den Punkt, wo der durchschnittliche Jugendliche von dem, was das Gremium weiß, quasi tatsächlich in seiner Entwicklung zu einem gesunden Menschen beeinträchtigt werden könnte. Hm. Und das ist natürlich auch nur eine Einschätzung, die man nicht präzise auf jetzt den einen 14-Jährigen machen kann, ja, den wir da kennen, weil natürlich auch, es gibt nicht den einen 14-Jährigen. Also ich gucke bis heute keine fiesen Horrorfilme, ja, weil ich natürlich viel zu früh Horrorfilme geguckt habe, wie wir alle. Aber es gibt irgendwie meinen 14-jährigen Bruder und der steht da drauf. So, also da ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und da ist ja das Schöne auch, das ist nicht gesetzt, dieses USK-Kennzeichen. Es ist eine Pflicht für den Mediamarkt und es ist eine Pflicht für den Saturn. Der darf das nicht an Jugendliche abgeben. Aber selbstverständlich darf ich für meinen Sohn entscheiden, ja gut, der ist vielleicht erst so und so alt, aber ich traue dem schon zu, dass er das Spiel spielt und nicht völlig durchdreht deswegen. Ja. Also als Eltern hat man immer die Entscheidung zu sagen, natürlich ist es völlig okay, wenn mein 16-Jähriger Battlefield 4 spielt, weil der ist schon so weit. Der wird jetzt nicht irgendwie völlig auf Krieg abgehen und mit einer M16 durch den Supermarkt rennen.
Weil ich mein, wichtig ist halt immer die Einsortierung. Also das dieses Zeichen soll ja auch nur quasi ein Hinweis sein für die elterliche Aufgabe, aber nicht die dann auch übernehmen. Also dass ich weiß, als unbedarft, also es gibt ja Eltern, die eben nicht spielen, dass die einfach wissen, das ist jetzt ein unbedenkliches Spiel, das kann ich dem Kind auch geben, wenn es diese Altersgrenze überschritten hat. Da wird kein nichts Schlimmes drin sein, ich sage jetzt mal schlimm in Anführungszeichen. Ja. Aber wie du gesagt hast, man muss immer selber auch kontrollieren und checken und reingucken und einfach sich mit dem Kind zusammen beschäftigen, ob das Spiel für das Kind funktioniert oder nicht.
Ja, ja.
Das wird ja oft verwechselt, ja.
So ein Punkt. Ja. Wir haben das Spiel jetzt in unserem Beispiel, wir sind ja wieder von Stöckchen auf Steinchen gekommen, aber ein Beispiel jetzt quasi bei dem Gremium und bei der Berufung, also bei dem zweiten Vorgang, verlassen. Und wenn es da jetzt ein Logo rauskommt, dann geht es wieder zurück an das Unternehmen. Und es gibt tatsächlich auch noch eine dritte Möglichkeit. Das heißt, wenn man, es kommt jetzt alle Jubeljahre mal vor, aber wenn man tatsächlich den Punkt hat, dass einmal die staatlichen Vertreter in Berufung gegangen sind und dann einmal die
Unternehmen,
oder das Unternehmen immer noch nach der zweiten Iteration immer noch der Meinung ist, dass ihnen zu Unrecht da eine bestimmte Alterskennzeichnung verwehrt wird, dann können sie tatsächlich über die Verbände appellieren. Also dann zu sagen, okay, sie gehen an die Games-Verbände in Deutschland und sagen, das ist irgendwie nicht, da ist irgendwie zweimal was, wo wir nicht sehen. Und dann haben die Verbände die Möglichkeit, tatsächlich noch ein drittes Verfahren anzustimmen.
Okay, dann muss das dann wieder beschlossen werden, ob das, ob die quasi als Vertreter der Firmen da nochmal Einspruch erheben.
Okay. Genau, weil es natürlich auch ihr Verantwortungsgebiet ist. Ja. Ja, das kommt aber sehr selten vor. Aber wenn es vorkommt, dann wird, ich glaube, wir hatten jetzt 4 oder 5 Verfahren, seit es die USK gibt, und alle sind immer für den Anbieter entschieden worden.
Also im Sinne von seinen Vorschlag dann schlussendlich
angenommen. Genau, genau.
Ja. Du darfst da wahrscheinlich nicht so sehr in Details gehen, aber ich glaube, wenn ich mich so erinnere, was ich so in den News gelesen habe, war, dass Dead Space zum Beispiel wahnsinnig oft in diesen Gremien dann aufgetaucht ist, oder?
Genau, der zweite.
Ja. Ja. Das sind dann so Präzedenzfälle, die dann halt immer wieder auch passieren oder entstehen.
Auf jeden Fall, ja. Die werden dann auch in Fortbildungen und sonstigen Geschichten dann immer nochmal auch dann so eingebracht, dass sie auch sich in unserer Spruchpraxis wiederfinden. Hm. Also es ist auch immer für die das hören und die sich wirklich auch interessieren, zu sagen, okay, mit was für Punkten wird da eigentlich argumentiert und wie kommt ihr eigentlich zusammen? Weil wir natürlich oft irgendwelche E-Mails bekommen, die sagen, wieso ist das eine 16, wieso ist das eine 18, wie könnt ihr denn? Das ist doch völlig unproblematisch. Es gibt auf unserer Homepage usk.de unter dem Reiter Grundlagen ist das, glaube ich, gibt es dieses Punkt, das nennt sich Prüfgrundsätze der USK. Das sind irgendwie 50 oder 60 Seiten, wo detailliert eigentlich jeder Aspekt aufgelistet wird, der in diesem Jugendschutzgremium diskutiert wird, wo genau gesagt wird, also 16er-Spiele sind üblicherweise unser klassisches Counter-Strike. Es kann schon Shooter sein, es hat aber eine taktische Komponente. 18er ist frei für alles. 12er ist irgendwie das klassische JRPG. Mhm. Wir haben schon viel Kampfanteile, aber wir haben irgendwie fiktives Setting. Und so. Also da wird sehr schön ausgeglichen und da kann man dann sich selber mal anlesen, ob man da übereinstimmt oder nicht.
Wie ist es denn mit, wenn dann mal ein Spiel also ein Siegel hat, ist es dann relevant für Folgeprüfungen oder wird jedes Spiel für sich separat begutachtet? Also spielt es in den Diskussionen eine Rolle, dass man sagt, ja, aber dieses Spiel aus dem Jahre so und so hat auch eine Freigabe mit 16 und dieses Spiel ist jetzt irgendwie weniger brutal als dieses oder ist weniger anspruchsvoll. Also spielt es eine Rolle innerhalb dieser Gremien, weil du ja auch gesagt hast, die Vertreter wissen ja eigentlich über alle Spiele, die jemals vorgekommen sind, Bescheid. So ganz aus den Köpfen geht's ja nicht, aber ist es im Prüfungsverfahren quasi so vorgesehen, dass man Spiele miteinander vergleicht?
Ja, also es sind die gleichen Argumente und die gleichen Prüfgrundsätze. Mhm. So, daran muss sich sozusagen jedes Gremium messen lassen. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen würden, wir haben einen Shooter, also gucken wir mal, welche 5 letzten Shooter in der Prüfung waren und wie die aussehen. Aber natürlich ist es relevant, wie Vorgängerspiele waren. Also in einer Reihe. Es ist nicht so, dass man automatisch auf eine Altersfreigabe abonniert wird. Mhm. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel Assassin's Creed nimmt, wo wir einfach keine Ahnung, wie viele Spiele wir haben inzwischen, 6, 7, 8, viele. Ich weiß es nicht. Aber die Jugendschutzrelevanz ergibt sich natürlich aus dem Grundkonzept von: Wie wird da gekämpft? Wie sieht der Kampf aus? Und was macht man sonst noch in dem Spiel? Hm. Und quasi dieses Verhältnis von Klettern, Abenteuer, man spielt irgendwo in der Vergangenheit, man hat noch dieses futuristische Konstrukt drumherum und der Kampf und das Meucheln und die Dolche, dieses Grundkonzept, das trägt sich ja durch alle Assassin's Creed-Spiele. Und deswegen haben zum Beispiel alle Assassin's Creed-Spiele immer noch eine Freigabe ab 16 Jahren. Hm. So, und ich glaube, sie sind schon, also ich hab halt den zweiten gespielt und ich glaube die Washington Edition, also was war das dann mit den Indianern, ich weiß gar nicht, welcher Teil das war.
Dritte sozusagen.
So,
ist schwierig mit den Nummern,
ja. Ja, genau. Und da hat sich schon ein bisschen was geändert, aber im Endeffekt ist es halt immer noch die gleichen Verhältnisse von Gewalt und von jugendschutzrelevanten Sachen und von daher bleibt dann so eine Serie auch lange bei der 16.
Ja. Nee, aber gerade so Gears of War zum Beispiel ist ja so ein Beispiel, wo quasi der erste nie in Deutschland dann irgendwie rauskam und dann die Nachfolger dann aber auf einmal freigegeben wurden, wo man dann als Spieler immer sich nicht so ganz nachvollziehen kann, was da passiert.
Sagst du, das ist eigentlich eine gute Überleitung, aber lass mich vorher noch sagen, also Assassin's Creed ist quasi das Beispiel für die Serie, die eine solide Freigabe ab 16 Jahren kriegt. Tomb Raider wäre das Gegenbeispiel, wo er auch weiß, klar, da haben sie mit dem Reboot, haben sie halt was anderes gemacht, ne? Sie sind halt einfach mehr wieder in den Shooter-Bereich gegangen.
Mehr Stöcke in Köpfe gerammt.
Genau, und da verändert sich natürlich auch verglichen mit den alten Tomb Raider die Jugendschutzrelevanz. Ja, klar. Bei Gears ist es natürlich so ein Fall gewesen, dass dass wir natürlich bei unserer Spruchpraxis uns auch immer daran orientieren müssen zu sagen, was würde die Bundesprüfstelle indizieren, wenn ein Spiel auf den Markt käme. Also die USK ist verpflichtet, zu sagen, wir geben kein Kennzeichen, also nicht mal die 18, wenn das Gremium im Verlauf der Präsentation der Meinung ist, dass hier tatsächlich Indizierungskriterien der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien erfüllt sind. Also es gibt einen Indizierungskatalog, den kann man sich auf der Seite von denen, bundesprüfstelle.de, nachlesen. Und da stehen dann so Dinge drin, die tatsächlich strafrechtsrelevant sind. Also Gewaltverherrlichung, Kriegsverherrlichung,
Nazi-Symbole und so.
Nazi-Symboliken, ja. Obwohl ich glaube, das ist bei der Bundesprüfstelle nicht mit drin. Müsste ich jetzt mal nachgucken.
Ich glaube, das ist eine andere Gesetzesgeschichte, aber ja.
Genau. Es ist strafrechtsrelevant, genau. Aber ich weiß nicht, ob das bei den Bundesprüfstellenkriterien mit drin ist. Und Pornografie zum Beispiel wäre jetzt auch so ein klares Ding, aber halt auch so Gewaltverherrlichungsgeschichten. Und diese Indizierungskriterien, die müssen quasi auch in der USK beachtet werden. Und wenn das Gremium der Meinung ist, dass dass die erfüllt sein könnten, dann dürfen sie kein Kennzeichen, kein 18er Kennzeichen vergeben. Und weil im Umkehrschluss, wenn ein 18er Kennzeichen vergeben wird, das muss man mal deutlich sagen, dann kann die Bundesprüfstelle nicht mehr indizieren.
Ah, okay. Das heißt, ja. Deswegen müsst ihr da immer auch mal quasi warten, was die machen. Ja.
Genau, und die Bundesprüfstelle darf ja nicht vor Veröffentlichung eines Spiels indizieren, weil das wäre dann tatsächlich sagen, proaktiv in den Markt einzugreifen, sondern sie dürfen erst nachdem der Anbieter das Spiel veröffentlicht hat oder wenn die Bundesprüfstelle quasi ein Exemplar zugeschickt bekommt. Die dürfen nur auf Antrag tätig werden. Und dann können sie indizieren. Und sie haben halt Gears of War 1 und den zweiten vom Fleck weg indiziert und haben gesagt, das machen sie mit schwer jugendgefährdenden Inhalten. Und beim dritten hatten wir den Fall halt nicht mehr. Und dann kann man natürlich sagen, okay, da war, also wenn man sie gespielt hat, da war schon ordentlich was drin. Mhm. Und das kann man eigentlich nur erklären, wenn man so sagt, okay, das Medium entwickelt sich natürlich auch weiter, die Leute, die sich damit beschäftigen, entwickelt sich weiter und die Realität ist auch eine andere. Also was die Tagesschau 2010 in den Nachrichten an Bildern von irgendwelchen Kriegsplätzen zeigt, ist was anderes, als was sie in den 80er Jahren gezeigt hat. Mhm. Und deswegen ist natürlich das, was aufgrund dessen vielleicht Doom 1 indiziert wurde, inzwischen auch einfach nicht mehr haltbar. Also es gibt einfach auch eine andere Abhärtung, kann man vielleicht sagen, die auch schon Kinder und Jugendliche gegenüber solchen Medieninhalten haben. Und deswegen sind sie natürlich auch nicht mehr so stark eingeschränkt von Computerspielen, die halt ordentlich Zunder bieten wie Gears of War 3. Hm.
Ja, ich meine, der Jugendschutz hat da ja auch immer ein bisschen Vorrecht, gell? Also das haben wir in dem Podcast mit dem Anwalt auch schon mal besprochen, dass es gibt ja quasi den Jugendschutz und es gibt ja aber auch quasi dieses, ich darf ja als Erwachsener auch solche Medien konsumieren. Also das ist ja mein Recht, quasi auch solche Sachen spielen zu dürfen. Das Problem ist aber ja, dass der Jugendschutz dann einfach gewichtiger ist in dem Moment, weil man halt sagt, das Recht der Jugend vor einer unbeschwerten Kindheit geht einfach vor dem eigenen Freiheitsrecht.
Genau, ja, das klassische Argument ist ja immer, dadurch, dass ihr jetzt quasi die Spiele verbietet oder sonst irgendwas, komme ich als Erwachsener nicht mehr an meine Spiele ran. Und deswegen seid ihr ganz doof. Und da hast du ja richtig gesagt, das Argument ist, meine Rechte als Erwachsener, mich frei zu konsumieren, was ich möchte, werden beschnitten. Und kann man nur sagen, ja, das ist irgendwie was Artikel 1 Grundgesetz oder so. Rechte würde es alles unantastbar, aber freie Meinungsäußerung findet ihre Beschränkungen im Jugendschutz. Steht im Grundgesetz und da sagt man ja, der Staat Deutschland sagt, Kinder zu schützen ist wichtiger, als dass der Erwachsene leicht an seine Sachen kommt. Ich meine, ganz ernsthaft, jeder Mensch, der ein bisschen pfiffig ist und erwachsen ist, der kriegt ja seine Version inzwischen. Also wir sind ja nicht mehr auf einem Punkt, wo man sich kompliziert via Mail-Order irgendwie dubios aus dem Ausland ein Spiel schicken lassen muss. Also jeder, der will, der schafft das auch. Das sage ich auch den Eltern immer. Also ab und zu machen wir so ein paar Elterninformationsabende und ich habe auch schon welche gemacht. Und wir kommen eigentlich immer mit den Eltern relativ schnell auf den Punkt, dass wir sagen, die Kids sind schlauer als wir. Also entweder sind sie schlau genug, um Jugendschutz auszutricksen, oder sie kennen jemand, der ihnen irgendeine Version bringt. Und der wirksamste Jugendschutz ist natürlich, dass man auch den Eltern, die nicht computerspielaffin sind, empfiehlt, setzt euch doch mal eigentlich mit eurem Filius eine Stunde hin, lasst den doch mal erklären, was er so geil findet an Minecraft oder an Call of Duty, und versucht dann irgendwie einen Weg zu finden, zu sagen, ja, ich finde das nicht gut, dass du mit deinen 12 Jahren das schon spielst oder das. Das ist auf jeden Fall wirksamer, als zu sagen, na, ich vertraue jetzt darauf, dass es diese USK-Kennzeichen gibt, und was der dann da letztendlich am Computer macht, das interessiert mich nicht. Hm.
Jetzt müssen wir noch kurz auch über den Elefanten im Raum sprechen. Ein Paradebeispiel, was gerade so an Absurditäten passiert in dem Bereich, also gar nicht bös gemeint, sondern es gibt halt immer wieder so Fälle, wo man sagt, hä, warum hat das jetzt kein 18er gekriegt? Und dann gibt es auch wieder Sachen, wo man sich dann wundert, dass manche Sachen einen 18er kriegen. Ist ganz aktuell Mortal Kombat X.
Ja.
War der erste Teil, der 10. Teil, also X. Alle anderen Teile vorher waren entweder indiziert oder eben ohne Freigabe. Ich glaube, die waren sogar alle indiziert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und jetzt auf jeden Fall war keins dieser Spiele der Vorgänger irgendwie mit einem 18er. Und ganz überraschend, gefühlt auch für den Entwickler überraschend, hat Mortal Kombat X einen 18er bekommen. Kannst du, oder soweit wie es geht, kannst du da ein bisschen erklären, was da passiert sein mag oder wie das aus deiner Sicht zustande gekommen ist?
Ja, mache ich gerne. Da sind ja auch, das ist schon viel durch die Medien gegangen, von daher verrate ich da jetzt auch keine großen Geheimnisse. Erstmal, es gab, glaube ich, gekennzeichnete Mortal Kombat, also vor allem diese...
Ja, so Gameboy-Versionen
und so. Ja, und diese Mortal Kombat versus DC Universe. Genau. Und es gab ja auch ein paar geschnittene Mortal Kombats, wo bei den Fatalities dann immer der Bildschirm schwarz geworden ist.
Oh, super.
So, also das ist aber auch, glaube ich, alles aus den grauen Jahren der 90er. Ja. Bei Mortal Kombat X war es jetzt tatsächlich so, dass der USK zur Gamescom eine Demo-Version vorlag. Mhm. Mit den X-Ray-Moves drin, aber ohne Finishing-Moves. Mhm. Und da hat das Gremium hier gesagt, also in dem Zusammenhang sehen wir eigentlich, also das ist zwar schon kräftig mit den ganzen Knochenbrüchen und so, aber was auf der anderen Seite der Waagschale ist, sind so die klassischen Sachen. Ne? Wir sind fiktiv, es ist ein Beat'em-up, das ist irgendwie die Spielverabredung, jedem ist klar, was da drin ist. Die Charaktere sind alle aus dem Fantasy-Universum, die stehen alle hinterher wieder auf, du kämpfst gegen dich selbst. So die klassischen Argumente haben gesagt, okay, da sehen wir jetzt eigentlich keine strafrechtsrelevanten Inhalte. Mhm. Also Gewaltverherrlichung oder irgendwas, weswegen man sagen muss, da sehen wir eigentlich die Indizierungskriterien der Bundesprüfstelle berührt. Mhm. Und dann gab es für die Gamescom-Demo eine 18. Eine USK 18. Und die Bundesprüfstelle hat offenbar, da wissen wir nicht genau wann, aber hat offenbar irgendwann einen Antrag zur Indizierung der Piggy Mortal Kombat Version gekriegt. Das ist ja in Deutschland dann, soweit ich weiß, auch gar nicht erschienen, mhm, sondern nur in Österreich und der Schweiz. Und die haben halt in ihrem 12er-Gremium, was auch wieder ein plurales Gremium ist, tatsächlich sich dann die geprüfte Version angeguckt, die wir hatten, und die Originalversion mit den Fatalities, und haben gesagt, also in dem Zusammenhang machen die Fatalities jetzt nicht den entscheidenden Unterschied, weswegen wir hier eigentlich strafrechtsrelevante Inhalte sehen. Mhm. Und das war dann letztendlich die mehrheitliche Entscheidung des Gremiums der BPJM, dass sie gesagt haben, okay, das ist der Punkt. Und dann sind sie halt da rausgekommen. Und ist natürlich völlig klar, immer wenn es eine Nicht-Indizierungsentscheidung gibt zu einem Spiel, dann gibt es ja auch überhaupt keinen Grund, ein Kennzeichen zu verweigern. Ja, weil man klar sagt, es ist eindeutig von der Bundesprüfstelle ausgeschlossen, dass das strafrechtsrelevant ist. Naja, dann feuerfrei ist es natürlich auch voll okay für Erwachsene, das zu nutzen. Und daraufhin haben wir quasi die 18 gegeben. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Gleichwohl hat natürlich die Bundesprüfstelle auch jetzt in allen Medienberichten immer betont, dass es natürlich eine Einzelfallentscheidung ist. Es ist ein plurales Gremium. Sie haben sich mehrheitlich dafür entschieden. ich, und das ist jetzt auch so meine ganz persönliche Meinung, wäre da vorsichtig, quasi eine grundsätzliche Änderung im Jugendschutz draus zu lesen. Hm. Weil sie natürlich auch sagen, sie machen halt Einzelfallentscheidungen. Wenn man so ein bisschen so grundsätzliche Entwicklungen im Jugendschutz machen kann, da bist du, glaube ich, besser beschäftigt, wie du sagtest, mit Gears of War 3, dass man sagt, okay, es gibt so einen bestimmten Shooter. Oder wenn man sagt, Max Payne 1 und 2 waren immer kritisch und solche Sachen. Max Payne 3 problemlos die 18. Oder sowas wie Sniper Elite, so, wo man halt dann irgendwie die Eier abschießt und solche Geschichten, dass das mit einer 18 ist. Also da sind schon Sachen, die waren wahrscheinlich vor 10 Jahren noch schwieriger.
Ja, vor 5 wahrscheinlich auch noch. Ja.
Vielleicht auch vor 5, wo man schon sichtbare Veränderungen wird. Dass jetzt der nächste Mortal Kombat wieder quasi auf die 18 abonniert wird.
Man kann nicht automatisch Rückschlüsse draus ziehen. Ja, klar, das
genau. Ist es aber natürlich müssen sie sich auch bei der nächsten Entscheidung zu einem Beat'em Up jetzt an dem das messen, gefallen was, ja, klar, was gefallen ist. Ja,
also aber wird sicherlich spannend. Ich fand's interessant zu lesen, wenn dann auch Interviews mit der BPJM, werden wir vielleicht auch noch einen Podcast zu machen, wenn dann genau die Argumente kamen, wie ja, es ist ein Fantasy-Setting und ja, es ist so übertrieben dargestellt, dass man ja eigentlich sehr offensichtlich mitbekommt, dass es nicht ernst ist. Und wie gesagt, Knochenbrüche haben ja keinerlei Auswirkungen, man steht sofort wieder auf und so weiter. Ich fand es interessant, weil das ja genau die Argumente waren, die man aus Spielersicht, wenn man Mortal Kombat als Serie kennt, die ja schon immer gültig waren. Ja, und dass die jetzt aber auch so verstanden wurden, positiv formuliert, fand ich sehr amüsant oder sehr erheiternd, dass es dann auch genau die Argumente waren, die dazu geführt haben, das jetzt dann eben nicht zu indizieren. Deswegen habe ich mich da gar nicht groß gewundert, sondern eigentlich nur so mit dem Kopf genickt, so ja, sagen wir ja schon lange.
Also ich kann auch alle Gamer verstehen, die so mit den Augen gerollt haben oder jetzt versuchen, die Bundesprüfstelle mit Häme zu überschütten nach dem Motto, naja, lol, jetzt das sagen wir euch doch schon nach 20 Jahren. Aber man kann es eigentlich auch positiv formulieren. Eben. Also kannst du sagen, es ist doch schön, dass eigentlich das jetzt langsam in einer breiten Gesellschaft ankommt, dass man sagt, es ist völlig legitim, sich da digital mit, und es darf auch Spaß machen, sich da so saftig auf die Nuss zu geben, ohne dass man nicht trotzdem ganz normaler, friedlicher Mitbürger sein kann.
Ja, genau. Also,
ich würde das immer als positiv.
Ich finde es auch eine positive Entwicklung, ja. Aber ein bisschen, also es kam halt so dermaßen überraschend, weil ausgerechnet bei Mortal Kombat hätte es, glaube ich, keiner erwartet, ja. Also so dieser schleichende Prozess, dass Gears, Hitman und so Assassin's Creed und solche Geschichten, die halt so langsam in die Richtung tendieren und verstanden werden. Aber Mortal Kombat hätte ich als allerletztes erwartet. Jetzt müssen wir aber noch einen wichtigen Punkt, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt kreative Mittel und Wege, auch die Jugendlichen wissen das natürlich. Und der ganze Bereich online, da wird es ja ein bisschen schwieriger, weil diese Verkaufsposition dann nicht mehr so mit einem Menschen besetzt ist, sage ich jetzt mal, der dann den Ausweis checken kann. Und gerade online ist es ja ein Riesenfeld. Also ich kann ja nicht nur bei Steam dann kaufen und sondern was ist mit Indie-Entwicklern, mit irgendwelchen Spielen, mit irgendwelchen Mods? Vor welchen Problemen stehst du da jetzt auch, der für den Online-Bereich zuständig ist?
Also Problem insofern nicht so sehr, weil wir das Internet nicht überwachen als USK, sondern wir machen sozusagen Computerspielprüfung und es gibt halt analog zum Jugendschutzgesetz, wo wir am Anfang des Podcasts gesagt haben, das ist verantwortlich für die ganzen Retail-Sachen und für die Veröffentlichung, gibt es halt das Gleiche nochmal für den Online-Bereich. Also Online und Mobile ist der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Mhm. Das ist das Gesetz, was alle Vorgaben beinhaltet für, was darf ich online und was darf ich im Mobile-Bereich machen. Und da kommen wir jetzt tatsächlich auch nach einer Stunde zu dem, was ich bei der USK mache. Das ist nämlich der Punkt, dass ich tatsächlich für alle Unternehmen, die Mitglied von USK Online sind, also von unserem Bereich, aber auch für alle, die sich so interessieren, quasi berate, was können die Unternehmen machen, um mit ihren ganzen Online-Angeboten, mit ihren Browserspielen, mit ihren Apps, mit ihren Download-Shops, mit ihrem Versandhandel, was können sie da machen, um das alles jugendschutzkonform zu gestalten? Also auch solche ganz täglichen Sachen. Was darf ich als Unternehmen oder als Let's Player bei Twitch machen und was darf ich bei YouTube machen? Mhm. Da gab es in der Vergangenheit auch immer Probleme, weil es gibt natürlich Organisationen in Deutschland, die ein Anschreiben und Anmahnen staatliche Träger, Und die sagen, ihr verstoßt gegen geltendes Jugendschutzrecht. Und dann guckt man sich als Let's Player schnell mal um und sagt, what, ich will einfach nur mein Let's Play zu GTA 5 zeigen. Ja. Also das ist quasi der Bereich, den ich mache. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, aber dann lass uns doch gerade an dem Beispiel bleiben. Was ist denn jetzt zum Beispiel? Also wenn ich jetzt ein 18er Spiel auf Twitch tagsüber spiele, dann mache ich mich doch im Prinzip schon, dann verstoße ich doch eigentlich schon gegen diese Jugendschutzgesetz, weil ich eigentlich abklären müsste, dass alle meine Zuschauer auch über 18 sind, oder?
Ja, theoretisch rechtlich könnte man sagen, es ist der gleiche Fall, wie wenn ProSieben jetzt den fetten 18er Terminator um 12 Uhr mittags zeigt. Ja. Genau. Das wäre halt problematisch. Bei Computerspielen würde ich immer argumentieren, ob ich mir jetzt als Nutzer ein Let's Play zu GTA reinziehe oder selber spiele, ist schon ein Unterschied. Mhm. Also wenn ich GTA selber spiele, dann ist das schon heftiger, als wenn ich das Let's Play angucke und da kommentiert einer noch drüber. Also das eine ist nicht interaktiv und ich gucke einfach einen Film und das andere ist, ich bin mittendrin im Geschehen. Also ich würde sagen, dass wenn ich ein Let's Play zu GTA 5 mache, das wahrscheinlich, je nachdem, was ich zeige, ich meine, wenn ich die ganze Zeit nur Amokläufer mache, ist wahrscheinlich was anderes, aber dass man auch gut argumentieren kann, dass das eigentlich eine geringere Jugendschutzrelevanz hat, als die 18 selber.
Weil nochmal so eine Distanz drin ist, ja, aber spätestens wenn ich dann, was weiß ich, komm, ich zeige euch alle Fatalities auf meinem YouTube-Kanal, dann fehlt ja dieses Vorspielen wieder, weil es ja dann auch eine reine optische Problematik schon ist.
Ja, geht in beide Richtungen. Also ich kann auch mit viel Mühe kann ich aus irgendwie einem E-Sports-Ding, was völlig unproblematisch ist, sagen wir Counter-Strike, wo ich immer sagen würde, das ist auch für 12-Jährige okay, weil es ist einfach E-Sport, kann man natürlich mit einem geilen Kill-Movie, der nur darauf abzielt, irgendwie in Zeitlupe sonst was zu zeigen. Auch
gewaltverherrlichend sein dadurch.
Ja. Kann man natürlich auch bauen. Ist jetzt für die Unternehmen nicht so interessant, weil sie meistens nicht selber Let's Plays machen, aber da ist auf jeden Fall spannend, weil je nachdem, wo ich bin, kann ich halt im Internet auch unterschiedliche Sachen machen. Mhm. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, JMSTV ist immer die Kurzversion, der sagt halt, okay, es gibt eine Reihe von technischen Möglichkeiten, die man als Anbieter machen muss, um quasi sicherzustellen, dass das von Kindern nicht wahrgenommen werden kann. Mhm. Inwieweit das dann tatsächlich funktioniert, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber es gibt diesen Katalog, den Anbieter nutzen können. Und der unterscheidet sich je nachdem, ob ich auf einer eigenen Seite bin oder bei Facebook oder bei YouTube zum Beispiel. Ganz klassisches Beispiel. Ich habe meinen 16er Call of Duty Trailer oder sagen wir 16er Counter-Strike. Auf meiner eigenen Seite muss ich was machen wie so altertümliche Sachen, Perso-Check-Modul, Abfrage Personalausweis, ich kann sagen, ich kann es erst ab 22 Uhr verkaufen, solche Geschichten, oder Sachen wie, es gibt zum Beispiel technische Möglichkeiten, dass man die Seiten für den Browser, dass man da ein technisches Label hinterlegt, was dann von Jugendschutzprogrammen ausgelesen werden kann.
Genau, wenn Eltern das installiert haben, Plugins und Tools, dann ist, dass die Seiten nicht aufgerufen werden können.
Ja, genau, das ist zum Beispiel ein System, wo wir sagen, okay, wir reden nicht mehr über diese altertümlichen Sachen wie Sendezeitbeschränkungen, wo sich halt jeder am Kopf kratzt, wenn ein Unternehmen das macht, sondern wir versuchen, diese Jugendschutzprogramme bekannter zu machen bei den Eltern und sagen gleichzeitig den Unternehmen, bietet doch dieses technische Mittel an. Mhm. Dann haben die Eltern die freie Entscheidung zu sagen, ja, wir wollen das nutzen oder nicht, weil wir wollen unsere Kinder schützen. Und die Erwachsenen werden nicht gestört. Die können halt normal einkaufen. Also ist eigentlich für uns ein sehr gutes System, zeitgemäßen Jugendschutz zu machen. Mhm. Und er ist halt, und man begeht keinen Rechtsbruch, wenn man dann quasi das Let's Play auf seiner Seite macht. Nur ist aber dann wieder die Schwierigkeit, diese ganzen technischen Sachen kannst du dann natürlich nicht mal eben so bei Facebook einbauen. Also da gibt es sehr viel unterschiedliche Sachen und deswegen gibt es halt diesen Bereich, den ich mache.
Ja, ist auch eine Riesenbaustelle noch, gell? Also ich meine, macht man sich damit aber jetzt theoretisch strafbar, aber eben nicht, wo kein Kläger ist, also gerade so jetzt als Let's Player muss ich mir jetzt nicht irgendwie einen Kopf machen und nur noch ab 12 Spiele streamen. Selbst da mache ich mich ja schon. Ja.
Nee. Und man muss auch sagen, also für alle Let's Player da draußen, bei YouTube, was ja 99% der Let's Player sind, da seid ihr auf jeden Fall in einem sicheren Bereich, wenn ihr nicht wirklich die Mortal Kombat Kill Compilation macht. Also die wird tatsächlich auch angemahnt und wenn man dann da irgendwann mal von ein Briefchen kriegt mit sie verbreiten gewaltverherrlichtes Material, dann hat man auch keine Chance, außer das runterzunehmen. Aber so Let's Plays zu USK-Spielen, zu 18ern, zu 16ern, zu 12ern ist auf YouTube gar kein Problem. Ja.
Eben, weil das ja auch eine zentrale Geschichte ist, gell? Da ist das dann halt auch irgendwann Geschichte. YouTube in der Pflicht, YouTube Deutschland muss dann ja auch irgendwie, oder Google Deutschland musste sich ja auch gewissen Rechten dann beugen. Ja.
Genau, die und haben
solche Verfahren unterstützen dann.
Ja, genau.
Also wie ist es als Indie-Entwickler vielleicht das noch? Also Let's Player haben wir abgehakt. Was ist denn als Indie-Entwickler? Wenn ich jetzt mein eigenes kleines Spiel programmiere und ich lade es irgendwie auf Steam Greenlight hoch und so weiter und es wird dann irgendwie bekannt, muss ich mich dann quasi auch an euch wenden, theoretisch, oder ist es eigentlich relativ egal? Weil ich ja nicht in die Läden stehe, wenn ich jetzt reine Online-Digital-Vertrieb mache.
Also ich als Indie-Entwickler, da ich nicht in den Läden stehe, würde mir überlegen, kann man halt in unserer Kostenordnung nachgucken, was so eine Prüfung kostet, je nach Komplexität des Spiels und nach diesen Gremien, ist man da von, ich glaube, 400 bis 1200 Euro dabei und überlegen, ob man das machen will, weil einem quasi dieses Jugendschutzkennzeichen natürlich auch eindeutig quasi sagt, okay, wenn ich ein Kinderspiel habe, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, das aus Gründen zu haben. Aber wenn ich das nicht habe, ich habe irgendwie meinen 12er Shoot'em'up, völlig unproblematisch, dann würde ich das hier nicht zur Kennzeichnung einreichen, sondern ich müsste sicherstellen, dass da, wo ich es vertreibe, auf meiner eigenen Domain oder bei Steam oder sonst irgendwie, dass da die Jugendschutzpflichten eingehalten werden. Und diese sind halt je nachdem, welche Jugendschutzrelevanz mein Spiel hat. Das heißt, ich würde als Anbieter dann selber hingehen und würde sagen, ich habe dieses Spiel. Ich würde sagen, als Anbieter, das hat die und die Jugendschutzrelevanz und deswegen mache ich dann ein technisches Mittel drauf oder mache dieses Labeling für Jugendschutzprogramme oder mache halt auch gar nichts, weil ein Sechser-Spiel kann ich auch problemlos vertreiben, ohne irgendwelche Jugendschutzmaßnahmen zu machen. Bei einem 6er oder bei einem USK-12er-Spiel oder bei einem FSK-12er-Film, da muss ja auch bei Mediamarkt die Kassiererin nicht gucken.
Ja klar, aber wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel mit Zombies mache, dann muss ich schon auch gucken, wenn ich das in Deutschland Käufer habe, dass ich da irgendwie zumindest eine Angabe mache, ne? Dass ich nicht irgendwie Probleme kriege.
Ja, also unabhängig davon, ob man ein Kennzeichen hat oder nicht, für den Online-Vertrieb ist man als Anbieter immer selbstverantwortlich. Das heißt, du musst dann sicherstellen beim Zombie-Spiel, wenn es bei Google Play Store ist, dass es dann die USK-Kennzeichnung hat. Und dass es quasi auch bei Google so gelabelt wird, dass man in Googles Jugendschutzprogramm quasi das auch erfasst. Ich meine, bei Google ist es relativ einfach. Man füllt inzwischen den Fragebogen aus, kriegt ein Kennzeichen, USK-Kennzeichen und dann wird es angezeigt und korrekt über die Parental Controls ein- oder ausgeblendet.
Okay, so. aber dann muss ich trotzdem erst das von euch kriegen quasi. Ich
kann es nicht also selber benennen, oder? Es ist jetzt wieder ein ganz neues Thema, was wir da aufmachen. Bei Google läuft es so, dass die IARC nutzen. IARC ist ein internationales Rating-System, was so funktioniert, dass wenn du ein Spiel bei Google Play Store hochlädst, dann musst du einen Fragebogen ausfüllen, internationalen, mit je nachdem, welche Art von Spiel, also für eine Taschenlampen-App hast du natürlich andere Fragen als für deinen Zombie-Shooter. Und am Ende kommt, basierend auf den Fragen, die du gemacht hast, kommt ein Rating raus, was aber für alle Länder gilt. Das heißt, das Zombie-Spiel, das hätte dann vielleicht in Deutschland USK 18, das hätte vielleicht in Amerika ein Teen-Rating, das hätte dann vielleicht in Australien das und in Südafrika das und in Korea das. Und dann werden dir alle 5 Kennzeichen angezeigt und je nachdem, wo du mit deinem Handy dann bist, ob du jetzt in Amerika bist oder nicht, wird dir jeweils das jeweilige Rating angezeigt. Also es funktioniert quasi deswegen, weil Google natürlich auch ein internationales System ist und die überhaupt mit einem Rating auf herkömmlicher Art, mit einem deutschen Rating gar nichts anfangen können.
Wo geht denn da die Entwicklung hin, deiner Meinung nach? Also wird die USK so in der Form dann noch Bestand haben oder muss die sich weiterentwickeln, gerade was internationales Rating und so angeht? Oder müssen diese Selbstkontrollen dann in den Ländern irgendwie enger zusammenarbeiten? Hast du das irgendwie schon gemerkt, dass das passiert oder ist es einfach sehr auf Deutschland immer bezogen wegen dem deutschen Jugendschutzgesetz?
Also es ist beides. Wenn man so ein bisschen Zukunftsmusik machen will, es wird sich schon weiterentwickeln und USK Online und IARC sind quasi die zwei großen Dinge, wo man auch sieht, dass die USK sich da internationaler und mehr in den Online-Bereich wandelt, weil natürlich immer weniger Spiele kommen. Es wird aber immer die Call of Duty Box und die FIFA Vorbesteller Box und die Special Edition im Handel geben. Das heißt, es wird auch immer eine Nachfrage für die klassischen USK-Kennzeichen geben. Und auch alle Leute, die sozusagen PEGI, USK abschaffen und europäisches System übernehmen und so, die vergessen dabei, dass dieses USK-Kennzeichen halt quasi durch die staatliche Beteiligung absolute Rechtssicherheit für den Anbieter war. Das heißt, dieser Indizierungsschutz, diese klassischen Sachen. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass ich meine Produkte in Deutschland verkaufen kann. Und deswegen kann ich da mittelfristig auch nicht sehen.
Das hast du mit PEGI halt nicht, weil da keiner vom Staat drin sitzt, aus deutscher Sicht. Gell?
Genau, und die arbeiten halt auch wieder mit einem ganz anderen Jugendschutzsystem. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich irgendwann mal das funktionieren wird, dass quasi staatliche Vertreter mit den ganzen deutschen Besonderheiten, die wir im Jugendschutz haben, an so einem internationalen System so stark einbringen, dass sie da auch die Verwaltungsakte machen. Aber mein, so weit sind wir nicht. Was man auf jeden Fall sehen wird, ist, dass das Online wächst weiter und auch Mobile wächst weiter. Und deswegen werden mehr und mehr von den Kennzeichen auch umgesetzt. Also wo wir jetzt quasi bei Microsoft und Nintendo und Sony mit den ganzen Stores, mit den Online-Stores, die direkt auf die Konsole runtergehen, die werden zum Beispiel auch die IARC-Kennzeichen übernehmen. Also da ist schon völlig klar, in den nächsten 2 Jahren, die werden auch alle quasi auf den internationalen Standard wechseln, den wir ja zusammen entwickelt haben jetzt mit 4 Jahren, zusammen mit der ISRB in Amerika, mit PEGI in Europa, mit Südafrika, mit Australien und mit Japan. Und da wird es auf jeden Fall auch hingehen, dass man stärker zusammenarbeitet. Gleichzeitig werden aber die kulturellen Unterschiede immer bleiben. Es wird immer in Deutschland kein Problem sein, wenn im Witcher ein paar Brüste zu sehen wird. Es wird aber immer in Amerika ein Problem sein. Es wird nie ein Problem sein, wenn in Deutschland jemand viel schimpft. Das wird immer bei PEGI ein Problem sein mit den Swearwords. Oder in Griechenland wird es immer problematisch sein mit Glücksspiel. Und in Japan werden die Zombies immer schwierig werden. Und in Deutschland wird immer die Gewaltfrage und die Kriegsfrage und die Hakenkreuze. Die werden wir einfach noch eine Weile mit uns rumschleppen. Einfach weil das quasi die Jugendschutzthemen sind, über die wir einfach in der Gesellschaft seit, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren, so alt bin ich ja noch nicht, sprechen.
Ja, also wie du gesagt hast, die kulturellen Unterschiede werden da auch nicht so schnell europäisch werden, dass man sagt, das ist alles auf dem gleichen Stand. Und selbst dann gibt es ja immer noch irgendwie internationale Unterschiede, ganz starke, wie du gerade gesagt hast. Ja. War auch ein sehr interessanter Vortrag damals, als ich dich da gesehen habe, wo ihr quasi den GDC-Besuchern aus dem Ausland erklärt habt, was man in Deutschland anders machen muss. Und war sehr amüsant zu sehen, dass dann so die Augen groß wurden, so wie Brüste sind hier in Ordnung und so. war sehr lustig, diese Unterschiede nochmal so direkt nebeneinander zu sehen und auch die Reaktionen zu spüren. Ne?
Also da kann man natürlich eigentlich dann auch sehr schön mal darüber nachdenken, macht ja auch jeder, der USK-Kritiker ist, zu sagen, na, was ist denn eigentlich dann jugendschutzrelevant, wenn eigentlich man sagt, in Amerika sind Brüste ganz furchtbar jugendbeeinträchtigend. In Deutschland ist man halt eher unaufgeregt und sagt, na gut, aber hier ist es natürlich ganz schlimm, wenn man schlimme Gewaltspiele spielt.
Rektor ist schlimm.
Ja, gut, das ist ja jetzt Gott sei Dank auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber in Amerika gibt es dann die echten Hello Kitty Handfeuerschusswaffen zwischen für die Schützenkönigin ab 5 Jahre. Oder? Also das ist natürlich eigentlich ein spannendes Thema, womit man auch schön bei ein paar Biennalen verbringen kann.
Ja, Culture Clash. Ja. Noch abschließend eine Frage. Ich habe mal gelesen, dass die Weltrekordsammlung der größten Spielesammlung der Welt in der USK steht. Stimmt das denn?
Ich weiß nicht, ob Welt. Also soweit wir wissen, ist es auf jeden Fall das größte Computerspielarchiv in Europa. Aber es ist natürlich, man kriegt immer als Gamer leuchtende Augen, wenn man da reingehen. Und so war es auch, als ich das erste Mal bei der USK war, weil Jedes Spiel, was quasi Retail in Deutschland steht, das haben wir auch einmal zur Vergleichsversion hier im Archiv, weil wir natürlich unterscheiden müssen zwischen die Version, die wir irgendwann mal auf dem USB-Stick hier rein zur Prüfung bekommen haben, mhm, und die, die im Laden steht. Sind die denn identisch?
Ja, dass
müssen wir ja sicherstellen.
Reingeschmuggelt wurde.
Genau, das heißt, wir haben alle diese schönen Versionen, die haben wir im Archiv stehen und viele haben wir inzwischen auch in Kisten verpackt, aber wir haben noch ein Regal aus den 90er Anfängen, wo natürlich Day of the Tentacle und Maniac Mansion und die ganzen tollen großen Boxen noch stehen und dann so alles ab 2009 steht hier noch quasi frei. Und natürlich ist es für Mitarbeiter der USK absolut legitim, wenn man sich dann mal zu Fortbildungszwecken das ein oder andere Spiel ausleiht.
Ja, klar.
Das ist, ja,
man aber muss dafür ist es auch, ja auch da, ja. Ist doch, aber ist doch schön, oder? Dass es überhaupt so eine Sammlung gibt. Ja. Also ich meine, wir reden öfter auch über dieses kulturelle Erbe, was dann jetzt gerade durch das Verschwinden der Retail-Muster und alles nur noch digital, das wird ja deutlich schwieriger. Das wird dann wahrscheinlich auch für euer Archiv schwieriger, das alles noch lauffähig zu halten, dass man da auch mal wieder recherchieren kann. Also das wird ein großes Problem werden, denke ich.
Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt ja das Computerspielmuseum in Berlin, die da auch gerade so ein Pilotprojekt haben, die sich sehr damit beschäftigen, wie kann man eigentlich diese Masse bewahren. Also auch so eine normale CD, die hat ja auch irgendwann Haltbarkeitsdaten.
Ja, eben, ja.
Die werden, glaube ich, auch sehr viel jünger sterben, die als Disketten oder so. Mhm. Und wie sichert man das eigentlich? Und da sind wir auf jeden Fall auch in Gesprächen zu gucken, okay, wie kann man eigentlich diese Archive irgendwann mal in Berlin zusammenführen, dass man dann über das Computerspielmuseum vielleicht auch mit staatlicher Beteiligung zumindest quasi eine digitale Bibliothek macht, wo man wirklich auch festhält, dass alle diese Spiele für Forschung und für verschiedene Sachen einfach bewahrt werden.
Ja. Ja.
Aber da auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, da ist das Computerspielmuseum gute Adresse.
Wunderbar. Und wer sich als Sichter bewerben will, muss in Berlin wohnen, oder? Gehe ich mal von aus.
Ja, wir müssen natürlich alle unsere super geheimen Spiele hier in den heiligen Hallen vor Ort spielen.
Darf man nichts mit rausnehmen, logischerweise, ja.
Nee, da darf man nichts mit rausnehmen.
Aber für Hörer in Berlin, die sich wie du zum Studium was dazu verdienen möchten, die können sich durchaus mal auf der USK-Seite umgucken.
Da gibt's bestimmt. Gerne. Also ihr müsst gut Englisch können, ihr müsst mindestens 18 sein, ihr müsst halt einfach euch gut auskennen mit so den mit den gängigen Konsolen.
Machen sie ja, wenn sie den Podcast hören.
Auf jeden Fall. Na, aber es gibt natürlich immer die Leute, die spielen nur LOL oder was weiß ich was. Da muss man dann auf jeden Fall dann noch Nachhilfe nehmen mit Shooter-Steuerung auf Konsolen und sonst irgendwas. Und dann gerne immer initiativ bewerben. Wir machen eigentlich einmal im Jahr immer eine Bewerbungsrunde, wo wir auch eine Ausschreibung machen, wo wir neu suchen. Und
macht man sich ja Spiele damit nicht auch kaputt, wenn man jetzt ein Jahr, man freut sich die ganze Zeit auf Diablo und dann kommt Diablo 3 und man spielt so eine Early Build, so eine Early Access Geschichte quasi, wo vieles noch nicht funktioniert, der Skilltree noch nicht fertig ist, kann auch sein, dass man sich dann mal ärgert, oder? Weil man ein Spiel zu früh gespielt hat.
Auf jeden Fall. Also ich bin großer Mass Effect und Fallout Fan. Mhm. Das sind so meine Spiele. Und ich meine, wer sich erinnert, wie Fallout 3 damals lief, als es rauskam, das war ja am Release-Tag, war das ja noch verbuggt und man hat sich geärgert über die Speicherstände, die gefressen wurden. Und das ist ein Titel, den würde ich als Sichter niemals spielen, weil man muss natürlich den dann auch anders spielen, als man ihn privat irgendwie auf dem Sofa spielen würde. Da würde ich schön warten, bis der dann irgendwann im Laden steht und ihn mir dann genüsslich zu Hause geben, aber nicht in den USK.
Ja. Man muss ja dann quasi auch Sachen ausprobieren, die man vielleicht sonst nicht so spielt, weil man sagt, okay, ich muss gewisse Szenen einfach sehen und erleben und muss alles mal durchprobieren. Ja.
Genau. Aber auf der anderen Seite, du findest natürlich auch Perlen, die du niemals entdeckt hättest. Dann irgendwie das
Barbies Ponyhof ist vielleicht dann doch nicht so schlecht.
Genau, man entdeckt dann doch seine Liebe zu Match-3-Spielen oder so. Man weiß es nicht.
Wunderbar. Ja. Gut, jetzt haben wir eine Stunde über alles Mögliche gesprochen. Ich glaube, wir haben alle Bereiche abgedeckt, oder? Ist noch einen wichtigen Punkt, den du denkst? Nö, oder?
Also wir sind auch immer im Dialog, was uns sauer Spaß macht. Wir sind jedes Jahr auf der Gamescom mit einem eigenen Stand, mit unserem Quiz, wo man auch Fragen zu Jugendschutz und Games beantworten kann und ein T-Shirt gewinnt. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. Aber wo wir auch versuchen, mit den Gamern und den Eltern in Gespräch zu kommen. Und das ist immer toll. die 2, 3 Flamer in der Woche, die wir bekommen, die uns beschimpfen wollen, die bekommen wir auch. Wenn mir jemand eine ernsthafte Anfrage per Mail schickt, dann kriegt er eigentlich auch immer eine Antwort von der USK. Ja. Also da könnt ihr gerne, sind wir im Dialog und geht auf unsere Homepage, sucht euch da den Ansprechpartner aus und meldet sich bei uns.
Und wir gucken natürlich auch in die Kommentare, falls da noch Fragen oder Details kommen. Versuchen wir auch zu beantworten. Wunderbar, dann danke ich dir für diesen sehr ausführlichen Einblick und weiterhin viel Spaß bei der Weiterentwicklung im Online-Bereich.
Danke, danke.
Und dieser Podcast ist natürlich ab 18. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.